Dieser Podcast wird präsentiert von der Allianz, der Vorsorgepartnerin für alle, die sich auf ihre Pension freuen wollen.
NZZ Akzent. Der Krieg in der Ukraine läuft noch.
Разрешите представиться. Мой позывной Азид.
Und der Krieg, der läuft für niemanden wirklich gut, auch nicht für diesen russischen Soldaten, den man hier sieht auf diesem Video, in seiner Kampfmontur, umgeben von vermummten Kameraden in einem Waldstück irgendwo. Was sagt er da in die Kamera, Andreas?
Наш командир батальона, Радченко Сергей Сергеевич, позывной Атлас.
Der Mann stellt sich vor mit seinem richtigen Namen, also er steht auch mit dem vollen Gesicht da und beschwert sich über seinen Kommandanten. Er ist nämlich mit seiner Einheit in einer ganz schwierigen Situation. Es ist eine Sturmeinheit, die gezwungen wird, vorwärts zu schreiten, obwohl er sagt, dass bei solchen Angriffen jeweils 90% der Männer ums Leben kommen.
В прямом смысле слова, совершать самосуд. Убивать наших людей вместе со своим товарищем, который относится.
Diese Einheit ist zwischen Hammer und Amboss. Auf der einen Seite, er zeigt es auch, sind die Ukrainer, die ständig die Russen angreifen. Und auf der anderen Seite die eigenen Leute auf der russischen Seite, der Bataillonskommandant, der damit droht, Leute zu töten, die sich weigern, diesen Sturm auszuführen. Und er habe in den letzten Tagen auch bereits damit begonnen. Also offensichtlich sind sehr viele Russen hier bereits gefallen. Ja, und in ihrer Verzweiflung wenden sich diese Leute jetzt an eine Öffentlichkeit, wer auch immer das ist, in der Hoffnung, dass irgendjemand eingreift zu ihren Gunsten, was natürlich eine totale Illusion ist.
Без касок, без автоматов, потому что уже просто похуй. Извиняюсь за выражение. Просто все устали.
Hier also ein ganz kleiner Einblick in eine grauenhafte Kriegsrealität auf russischer Seite, aber wir müssen uns bewusst sein, auf der ukrainischen Seite gibt es auch sehr viele Opfer und der Krieg läuft auch für die Ukraine nicht gut.
Es ist ein Abnutzungskrieg und das zeigt sich im aktuellen Frontgeschehen. Auslandredaktor Andreas Rüsch zeigt auf, ordnet ein und schaut nach vorne. Mein Name ist Simon Schaffer. Zuerst den Blick auf die Landkarte, Andreas. Was sieht man da Stand letzte Oktoberwoche?
Kurz gesagt, die Ukraine steht an verschiedenen Frontabschnitten stark unter Druck, aber ihre Lage ist auch nicht verzweifelt oder hoffnungslos. Ich würde vier Abschnitte besonders hervorheben. Einerseits die zentrale Donbass-Front, die sehr wichtig ist. Da gab es in diesem Jahr die Eroberung der Stadt Avdiivka und dann immer ein weiteres Vorrücken der Russen. Jetzt stehen sie vor der recht großen Stadt Pokrowsk, die eben auch ein wichtiges Zentrum für Logistik der Ukrainer ist. Dann andererseits im südlichen Donbass, da gab es eine wichtige Entwicklung Anfang Oktober mit der Eroberung der Stadt Vuhledar durch Russland. Vuhledar war jahrelang jetzt ein Symbol für den ukrainischen Widerstandswillen. Also die haben diese Stadt mit allen Mitteln verteidigt, sehr erfolgreich auch lange und den Russen sehr hohe Verluste zugefügt. Und an den dritten Ort würde ich nennen die Provinz Kharkiv. Da versucht Russland einerseits aus dem Donbass in diese Provinz einzudringen. Und das war eine sehr überraschende Entwicklung. Im Mai haben sie versucht, das erste Mal seit langem wieder über die russische Staatsgrenze hinüber Gebiete einzunehmen. Das ist auch zum Teil gelungen. Diese Offensive der Russen ist aber unterdessen gestoppt. Umgekehrt haben die Ukrainer aber auch für eine Überraschung gesorgt in diesem Jahr, nämlich im August mit dem Angriff auf die Provinz Kursk, also auf russisches Staatsgebiet. Ja. Das war überhaupt nicht erwartet worden und das wäre für mich der vierte Frontabschnitt, auf den man schauen muss. Allerdings sind die Ukrainer dort inzwischen auch auf dem Rückzug.
Woran liegt's?
Es gibt verschiedene Gründe auf ukrainischer Seite. Einerseits fehlt es an Personal, also es gibt einfach zu wenig ukrainische Soldaten. Es gab monatelang zu wenig Waffen, weil der amerikanische Kongress keine Gelder dafür gesprochen hat. Und ein neues militärisches Phänomen, das den Ukrainern sehr zu schaffen macht dieses Jahr, sind die russischen Gleitbomben. Das sind Bomben, die von Kampfflugzeugen, Kampfbombern abgeworfen werden und dann noch Dutzende von Kilometern gleiten können über die Front hinweg. Und gegen diese Bomben haben die Ukrainer eigentlich nicht ein wirklich gutes Rezept. Die zögerliche Haltung der Europäer und Amerikaner in dieser Frage führen eben dazu, dass die Ukrainer sich da sehr schlecht wehren können.
Ich nehme an, auch die ukrainische Öffentlichkeit verfolgt diese Entwicklungen. Was für Auswirkungen hat das auf Sie oder was für einen Eindruck macht das?
Das ist natürlich für viele niederschmetternd. Man würde gerne mehr Siege sehen. Das sind auch sehr viele Schicksale, die da verknüpft sind. Ortschaften, die verloren gehen, die völlig zerstört sind. Und besonders tragisch auch, im Internet kursieren dann beispielsweise Bilder von ermordeten ukrainischen Kriegsgefangenen. Auch das ist ein eher neues Phänomen. Es gab natürlich schon von Beginn weg Kriegsverbrechen. Aber in diesem Jahr würde ich sagen, eine Häufung von solchen Videos, wo man sehr drastisch sieht, wie Ukrainer in russischer Gefangenschaft einfach umgebracht werden. Und zum Teil sind das Überwachungsdrohnen, die das auffangen, aber zum Teil sind es sogar die Russen selber, die ihre Taten aufnehmen, filmen, fotografieren und sich gewissermaßen damit sogar noch brüsten.
Wieso?
Es ist eine Brutalisierung dieses Krieges, der von Beginn weg brutal war, aber wo jegliche Beachtung des humanitären Völkerrechts verloren geht. Auf der anderen Seite ist die Situation nicht einfach schwarz für die Ukraine. Man muss klar sehen, dass auch Russland geschwächt ist militärisch. Also diese riesige Armee ist ja nicht in der Lage, die ukrainische Schwäche wirklich auszunutzen und rasch vorzustoßen. Und das hängt damit zusammen, dass Russland Tausende von Kampfpanzern beispielsweise bereits verloren hat. Sehr hohe Opferzahlen, da gibt es natürlich keine offiziellen Zahlen, aber nach einer glaubwürdigen Schätzung kann man von rund 150.000 Todesopfern auf russischer Seite ausgehen. Das ist eine enorme Zahl, die vor der russischen Bevölkerung natürlich verheimlicht wird. Und in dieser Situation versuchen natürlich beide Seiten eben in diesem Abnutzungskrieg Ressourcen zu mobilisieren. Die Ukrainer haben ihre Rekrutierung von Soldaten angekurbelt mit einem neuen Gesetz in diesem Jahr. Also es konnten früher nur Männer ab dem Jahr 27 rekrutiert werden für den Kriegsdienst. Diese Grenze ist jetzt auf 25 Jahre heruntergesetzt worden, sodass jetzt einige 10.000 pro Monat mehr mobilisiert werden können.
Bei den Russen?
Und bei den Russen genau das Gleiche. Das sind dort ebenfalls ganz große Bemühungen, allerdings nicht mit einer Mobilisierung, sondern mit finanziellen Anreizen in erster Linie. Also man setzt einfach die Prämien, die Boni immer höher, um zusätzliche Leute für den Kriegsdienst zu gewinnen. Und das sind gewaltige Zahlen, also bis zu 30.000 Franken, nur als Bonus, um die Unterschrift zu geben, in die Armee einzutreten.
Mehr Geld, schön und gut. Ich stelle mir nur vor, einfach immer mehr Leute hinzuschicken, eben auch für die russische Öffentlichkeit schmerzhaft. Aber hat man einfach immer mehr Leute? Geht der Vorrat nie zu Ende?
Russland hat natürlich eine riesige Bevölkerung von mehr als 140 Millionen Einwohnern, aber diese wachsenden Zahlungen sind ein klares Indiz dafür, dass diese Rekrutierung stockt, dass es zu wenige Freiwillige gibt. In dieser Situation hätte Präsident Putin die Möglichkeit, einfach eine Zwangsmobilisierung zu verordnen, aber das hat er aus politischen Gründen bis jetzt ausgeschlossen. Und so kommt er auf andere Mittel und eines davon sehen wir in diesen Tagen, nämlich plötzlich Bilder von nordkoreanischen Soldaten, die offenbar in Russland jetzt in russische Uniformen gesteckt werden und offensichtlich in den Krieg geführt werden sollen.
Ich sehe Soldaten, ich sehe Zäune und ich sehe Soldaten, die rennen und angetrieben werden von ihren Offizieren, so wie es aussieht.
Dieses Video stammt offenbar aus dem fernen Osten Russlands, von einer Militärbasis, wo ein Teil der Nordkoreaner angekommen ist und die bereiten sich dort jetzt auf ihren Einsatz vor. Und gefilmt wurde es, so scheint es, von russischen Soldaten, die da zuschauen. Und einer von denen sagt, ja, das sind ja Millionen und was für eine Verstärkung und so weiter. Das sind nicht Millionen, aber glaubwürdige Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes sprechen von bis zu 12.000 Soldaten, die vorgesehen sind für diese Hilfe an Russland und von denen schon 1.500 im Land sind. Okay. Man weiß auch im Moment noch viel zu wenig, wo und in welcher Art diese Nordkoreaner eingesetzt werden sollen. Man weiß auch nicht genau, welche Ausbildung diese Nordkoreaner erfahren haben, ob das Elitetruppen sind oder eher Soldaten, die für simple Sturmaufgaben vorgesehen sind. Mhm. Nordkorea ist ein bis an die Zähne bewaffnetes Land, also auch eines der brutalsten Regime der Welt. Nordkorea hat eine riesige Armee und das können auch schnell einmal mehr als 12.000 Mann sein. Das kann ein Mehrfaches davon sein und das wird den Krieg beeinflussen, zweifellos.
Wir sind gleich zurück. Sie denken an Ihre Pensionierung, ohne sich Sorgen zu machen? Dann haben Sie offensichtlich gut vorgesorgt. Wenn nicht, lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten der Allianz beraten. Persönlich und kompetent. Wir sind an über 100 Standorten in der Schweiz für Sie da.
Russland holt sich Hilfe aus Nordkorea. Was macht die Ukraine? Zelensky weibelt seit langem, aber was kann man noch machen?
Auch die Ukraine ist auf ausländische Hilfe angewiesen, mehr denn je. Zelensky sucht diese Unterstützung im Westen, in den USA, in den europäischen Staaten.
Und саме для всіх нас, українців, підготовлений план. План перемоги.
Und in diesem Zusammenhang hat Zelensky Mitte Oktober im ukrainischen Parlament seinen, wie er es nannte, Siegesplan vorgestellt.
Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів, підкреслюю, від партнерів.
Wir hören einige Ausschnitte aus dieser Rede, die er gehalten hat, vor den Abgeordneten des Parlaments, aber auch vor der versammelten Militärführung. Zum Teil müde Gesichter, muss man sagen. Die Kernpunkte dieses Planes bestehen eindeutig darin, dass der Westen die Ukraine stärker unterstützen sollte.
Але Росія поки ухиляється від чесної дипломатії.
Beispielsweise, erster Punkt, eine Einladung zur Mitgliedschaft in der NATO. Ganz wichtig, weil die NATO als Verteidigungsbündnis des Westens dann wie eine Garantie bilden könnte, dass die Ukraine später nicht wieder angegriffen wird. Es geht in diesem Plan zunächst nur um eine Einladung, also ein Symbol, dass diese Mitgliedschaft dann irgendwann kommt. Nur schon das ist allerdings sehr schwierig zu erreichen, weil es sehr große Vorbehalte gibt, den Ukrainern irgendwelche Zusagen zu machen. Ein zweiter Punkt in diesem Plan ist, noch mehr Waffen zu liefern, westliche Waffen, die Russland dann eben aufhalten könnten und dass es auch keine Einschränkungen mehr gibt, diese Waffen zu verwenden. Jetzt beispielsweise darf die Ukraine ihre weitreichenden Raketen nicht gegen Ziele im Inneren Russlands einsetzen, weil der Westen Angst hat, dass daraus eine Eskalation erfolgen könnte.
Genau, da stellt sich ja die Frage, diese Forderungen, welche Waffen und wie viele Waffen bekomme ich, die stellt er schon lange, aber das wird ja längstens diskutiert. Wie stehen die Chancen, dass er sie irgendwann wirklich kriegt?
Das ist sehr schwierig zu sagen, aber es muss ganz klar gesehen werden, dass für die Ukraine geht es um das Überleben als Staat, weil Russland ganz klar gemacht hat, dass Moskau nicht zufrieden wäre, einfach mit gewissen Gebieten im Donbass oder so, sondern es geht dem Kreml darum, die Ukraine als Staat zu zerschlagen, wirklich zu vernichten. Und da kommt Zelensky ins Spiel, der ein ausgezeichneter Anwalt der Interessen seines Landes ist und mit Erfolg im Ausland auftritt.
Міст до проведення другого саміту миру.
Er hat allerdings auch gesehen, eben, man muss neue Argumente bringen, und ein neues Element ist das ganz klare Angebot, dass eben auch wirtschaftliche Interessen da im Spiel sein könnten für den Westen, also dass gewissermaßen eine Rendite winkt
in Zukunft. Für die EU-Staaten, für die USA.
Genau, für Länder, die jetzt die Ukraine vor dem Untergang retten. Mhm. Nämlich konkret sagt er, dass man bereit sei, Rohstoffe, Ressourcen mit den Helfern im Ausland zu teilen. Also er nennt da Rohstoffe wie Titan, Uran, Lithium und so weiter. Also gewissermaßen ein Appell an eher kommerziell orientierte Politik im Westen, und vermutlich hat er da durchaus auch den möglichen nächsten amerikanischen Präsidenten Donald Trump im Auge, der eben genau so funktioniert, dass er sich immer überlegt, was kommt da vielleicht für uns Amerikaner heraus.
Дуже вірю в Україну. Слава Україні!
Fassen wir also zusammen. Dieser Abnutzungskrieg verschleißt auf beiden Seiten enormes Material, Menschen, Geld, Zeit, alles. Wie könnte es weitergehen?
Das nächste Jahr wird auf jeden Fall wieder ein Kriegsjahr werden. Es sieht nicht nach einem baldigen Waffenstillstand oder Friedensschluss aus, ganz im Gegenteil. Es läuft eher schlechter für die Ukraine. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kommt dieses Land irgendwann zu einem gerechten Frieden? Das ist irgendwie nicht sichtbar. Aber es sind im Krieg immer Überraschungen möglich. Also es gibt nicht nur einfach dieses eine Szenario. Wir wissen ja nicht hundertprozentig, was in Russland geschehen wird, wo Präsident Putin zwar doch sicher im Sattel zu sitzen scheint, aber das weiß man bei Diktaturen immer erst, wenn sie gestürzt worden sind, dass es vielleicht doch hinter den Kulissen gekracht hat. Auf westlicher Seite umgekehrt sind sehr viele Unbekannte im Spiel. Also es gibt eine neue Regierung in den USA, später dann auch in Berlin. Und für die Ukraine bedeutet das eine schwierige Zukunft, keine rasche Entlastung. Gleichzeitig sieht es nicht danach aus, dass dieses Land einfach zusammenkrachen würde und plötzlich total von Russland besetzt werden könnte.
Nach diesem Ausblick sage ich Dankeschön, Andreas.
Ich danke dir, Simon.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.